SRF 1.
.30 Uhr, hier sind die Mittagsinformationen von Schweizer Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen. Nicht bei uns. Das Hotel Hilton beim Flughafen Zürich lässt den türkischen Außenminister nicht auftreten. Sicher nicht. Der Ständerat will Burkas nicht verbieten.
Ich glaube sogar behaupten zu dürfen, in diesem Land gibt es mehr Nacktwanderer als Burka-Trägerin.
Jetzt entscheidet wohl das Stimmvolk. Dann gibt es da ein paar Baustellen. Die Post macht 13% weniger Gewinn als im Vorjahr. Dazu auch das Tagesgespräch mit der Postchefin um 13 Uhr. Und Boliden-PS-Show am Autosalon in Genf.
Imagine. Performance blended with stunning beauty.
Ja, und nebenher werden auch noch ein paar Elektroautos gezeigt. Rendezvous am Mittag mit Simon Loy. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu wollte am Sonntagabend im Hilton Hotel beim Flughafen Zürich für das türkische Verfassungsreferendum Werbung machen. Der Auftritt ist höchst umstritten, auch weil die Zürcher Regierung Angst davor hat, dass es rund um die Veranstaltung zu Ausschreitungen kommen könnte. Nun hat die Hilton Hotelführung den Auftritt in ihrem Gebäude verboten. Aus Zürich Christoph Brunner.
Der Entscheid wurde heute Morgen gefällt. Das bestätigt der Konferenz- und Eventmanager des Hilton Zurich Airport auf Anfrage der SRF-Sendung Schweiz aktuell. Der Veranstalter, die Union Europäisch-Türkischer Demokraten, könne die Sicherheit der Hotelgäste, der Veranstaltungsbesucher und Hotelmitarbeiter nicht gewährleisten, begründet die Hilton-Führung ihren Entscheid. Deswegen stehe das Hilton als Austragungsort nicht zur Verfügung. Der Regierungsrat des Kantons Zürich nimmt diese neueste Entwicklung zur Kenntnis, will sie aber nicht kommentieren. Denn die Kantonsregierung will zuerst einen Bescheid des Bundes abwarten. An die Bundesregierung hatte der Kanton Zürich gestern nämlich den dringenden Appell gerichtet, er solle den Auftritt von Mevlüt Cavusoglu untersagen, denn es sei mit massiven Kundgebungen von Erdogan-Gegnern zu rechnen. Auch ein grosses Polizeiaufgebot könne deshalb nicht sicherstellen, dass die Veranstaltung friedlich verlaufe. Der Bund analysiert derzeit die Situation mit den zuständigen Stellen. Das Departement von Außenminister Didier Burkhalter will am Nachmittag informieren, ob sich der Bund überhaupt in die Sache einmischt. Dieser Entscheid ist immer noch wichtig für das weitere Vorgehen, denn der Auftritt von Mevlüt Cavusoglu könnte auch nach der neuesten Entwicklung noch stattfinden. Zwar nicht mehr im Hotel Hilton, aber eventuell an einem anderen Veranstaltungsort.
Die Vorgänge rund um den Auftritt des türkischen Außenministers werfen eine ganz grundsätzliche Frage auf, nämlich sollen ausländische Minister in der Schweiz für Abstimmungen in ihrem Land politische Werbung machen dürfen oder eben nicht? Eine Frage, die derzeit auch im Bundeshaus unter Politikerinnen und Politikern zu reden gibt. Von dort Kurdin Vinzenz.
Die Meinungen unter den Parlamentariern gehen auseinander und sie tun das ziemlich unabhängig davon, in welcher Partei der Ständerat oder die Nationalrätin ist. Wenn Zürich sage, man könne die Sicherheit nicht garantieren, sagt SP-Parteipräsident und Ständerat Christian Löwra, dann müsse...
Folgerichtig sollte der Bund den Zurelfe heilen und diese Veranstaltung verbieten.
Ihm widerspricht Ständerats- und Parteikollege Daniel Josic, Jurist wie Löwra. Er sagt, die Meinungsäußerungsfreiheit gehe auch hier vor. Ihm sei zwar die türkische Regierungspolitik unsympathisch,
aber ich respektiere die freie Meinungsäußerung und das gilt dann auch, wenn er das in der Schweiz machen will, soll er das in der Schweiz machen.
Gleicher Ansicht ist Roger Köppel, SVP, Mitglied der Außenpolitischen Kommission des Nationalrats. Er findet die Forderung, solche Auftritte zu verbieten, wie von seinem Parteikollegen Roland Büchel gestern erhoben, überzogen. Und er hegt Zweifel an der Aussage der Zürcher Behörden, sie könnten die Sicherheit nicht garantieren.
Da würde ich dann schon auch zur Ehrlichkeit mahnen. Also wenn man einfach quasi gesinnungsmäßig dagegen ist und das gesinnungsmäßig verhindern will, dann soll man auch ehrlich dazu stehen und nicht andere Gründe vorschieben.
Falls die Organisatoren ein anderes Veranstaltungslokal finden, geht das Wehrweisen um den Umgang mit so einem öffentlichen Auftritt weiter. Verbote sind zwar möglich, etwa dann, wenn der Bund ernsthafte Bedenken hat, die innere Sicherheit des Landes sei gefährdet, oder wenn ein Kanton oder die betroffene Gemeinde zum Schluss kommt, die Veranstaltung sei aus irgendeinem unpolitischen Grund rechtswidrig, zum Beispiel weil die feuerpolizeilichen Vorgaben nicht eingehalten würden. Das war nicht immer so. Bis Ende der 90er Jahre brauchte jede Person aus dem Ausland eine Bewilligung, die in der Schweiz eine Rede halten wollte, und zwar vom jeweiligen Kanton. Nationalrat Daniel Fessler von der CVP trauert dieser Bestimmung schon länger nach und sagt heute:
Man sieht jetzt in diesen Tagen, wie aktuell diese Fragestellung ist.
Bereits letzten Herbst hat Fessler, nachdem schon damals in Deutschland Auftritte türkischer Politiker zu reden gaben, einen Vorstoß eingereicht, dass man diese Bewilligungspflicht wieder einführt.
Wenn die kantonalen Instanzen die Möglichkeit hätten, eine Bewilligung zu erteilen oder eben nicht, dann könnten sie auch die konkreten Sachverhalte abklären.
Allerdings, eine Bewilligungspflicht ist bereits eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Und wie stark man diese Freiheit einschränken darf, ist eben umstritten. Möglichst gar nicht, findet die FDP-Nationalrätin Christa Markwalder und denkt an ihre eigenen Auftritte im Ausland.
Wenn ich, die viel auch im Ausland unterwegs ist und auch auftritt, dann plötzlich meine Meinung dort auch nicht mehr frei äußern könnte, hätte ich ein großes Problem.
Markwalder hält darum nichts von der Bewilligungspflicht für ausländische Redner, genauso wie der Bundesrat, der eine solche unverhältnismäßig findet. Im Parlament besprochen wird der Vorstoß für diese Redebewilligungen erst in späteren Sessionen, dann, wenn der umstrittene Abstimmungskampf des türkischen Außenministers in der Schweiz längst Geschichte sein wird.
Colin Vincent aus dem Bundeshaus im Rendezvous. Nun weitere Meldung des Tages mit Daniel Hofer. Und da geht es zuerst um die Burka.
Der Ständerat will kein Burka-Verbot für die ganze Schweiz. Er hat eine parlamentarische Initiative abgelehnt mit 26 zu 9 Stimmen. Die Mehrheit argumentierte, der Ganzkörperschleier sei in der Schweiz selten. Dafür ein Verbot in die Bundesverfassung zu schreiben, sei übertrieben. Der Nationalrat war noch für ein Verhüllungsverbot. Nach dem Nein im Ständerat ist die parlamentarische Initiative von SVP-Nationalrat Walter Wobmann vom Tisch. Allerdings werden derzeit Unterschriften gesammelt für ein nationales Verhüllungsverbot. Der Bundesrat muss seinen Entwurf zur Bahnreform überarbeiten und ergänzen. So will es zumindest der Nationalrat. Er folgt damit seiner Kommission. Diese möchte den Güterverkehr SBB Cargo in ein eigenes Unternehmen auslagern. Der Bundesrat soll diesen Punkt nun in die Vorlage über die Organisation der Bahninfrastruktur aufnehmen. Im Rat zu reden gab außerdem, ob Bahnpassagiere bei großen Zugverspätungen entschädigt werden sollen. Das möchte der Bundesrat. Der Nationalrat ist nicht dagegen, will dies aber in einem anderen Gesetz regeln. Die Post hat im letzten Jahr weniger Gewinn gemacht. Das Konzernergebnis belaufe sich auf 645 Millionen Franken, teilte die Post mit. Das seien 87 Millionen Franken oder gut 13% weniger als im Vorjahr. Zu den Gründen schreibt die Post, das Kerngeschäft mit den Briefen, Zeitungen und Werbesendungen sei weiter unter Druck. Und die PostFinance habe mit dem Negativzinsumfeld zu kämpfen. Zugelegt habe dagegen PostAuto. Die Arbeitslosigkeit ist in der Schweiz im Februar zurückgegangen. Im Vergleich zum Januar gab es rund 4.700 Arbeitslose weniger. Die Arbeitslosenquote sank damit um 0,1 Prozentpunkte auf 3,6%, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO meldete. Auch im Vergleich zum Februar vor einem Jahr ist die Arbeitslosigkeit zurückgegangen, und zwar um 1.600 Personen. Der 87. Internationale Automobilsalon ist eröffnet. Bundesrat Johann Schneider-Ammann hielt die offizielle Eröffnungsrede in den Genfer Messehallen. Schneider-Ammann sagte unter anderem, immer mehr Automarken verstünden sich als Mobilitätsdienstleister. 180 Autohersteller zeigen dieses Jahr in Genf ihre Welt- und Europapremieren. Es werden rund 700.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. US-Präsident Donald Trump bietet offenbar dem Diplomaten John Huntsman den Botschafterposten in Russland an. Das berichten Medien in den USA. Der 56-jährige ehemalige Gouverneur des Bundesstaates Utah war unter Trumps Vorgänger Barack Obama Botschafter in China. Bei der Präsidentenwahl 2012 hatte sich Huntsman erfolglos um die Kandidatur bei den Republikanern beworben, die sich schließlich mit Romney sicherte. Aus Sicht des Internetkonzerns Google sind viele Sicherheitslücken aus den von WikiLeaks veröffentlichten CIA-Unterlagen bereits geschlossen. Google schrieb in einer Mitteilung, die Sicherheitsaktualisierungen und Schutzmechanismen im Browser Chrome und im mobilen Betriebssystem Android schützen die Nutzer vor möglichen Schwachstellen. Ähnlich hatte sich zuvor bereits Apple in Bezug auf sein iPhone-Betriebssystem iOS geäußert. Das Wetter am Nachmittag fällt vielerorts Regen. Oberhalb von 1300 bis 1700 Metern schneit es teils kräftig. Morgen beginnt der Tag im Osten teilweise bewölkt, sonst ist es ziemlich sonnig. Die Temperaturen erreichen morgen rund 13 Grad. Im Süden scheint mit Nordföhn meist die Sonne bei 20 Grad.
Das Tragen von Burka und Niqab wird in der Schweiz also vorerst nicht verboten. Anders als der Nationalrat hat der Ständerat eine parlamentarische Initiative abgelehnt. Die Debatte dazu hat Philipp Burkhardt verfolgt.
Die Gesichtsverhüllung der Frau, Burka und Niqab, das sind Reizworte, die Emotionen auslösen, auch im Ständeratssaal. Die Bevölkerung fühle sich unwohl, wenn sich Menschen verhüllten, gibt der parteilose Thomas Minder zu bedenken. Und sie habe Angst vor einer Islamisierung. Die komplette Gesichtsverschleierung und Minarette seien geradezu Symbole für andere Gesellschaftswerte, betont der Schaffhauser Ständerat.
Sie stehen unserer christlichen abendländischen Kultur und Gesellschaftsordnung diametral gegenüber.
Ein Verbot der Verhüllung des eigenen Gesichts, wie es SVP-Nationalrat Walter Wobmann mit einer parlamentarischen Initiative verlangt, sei deshalb der richtige Weg. Ängste seien ernst zu nehmen, findet auch FDP-Ständerätin Karin Keller-Sutter.
Hier sind wir selber schuld, wenn wir unsere Werte auch dauernd relativieren, für alles Verständnis haben und eigentlich vergessen, was die Mehrheit will in diesem Land und uns auf irgendwelche Orchideen, Themen und Minderheiten fokussieren.
Er sei zwar eigentlich persönlich gegen ein Burka-Verbot, sagt Werner Luginbühl von der BDP, aber...
Wenn es Ängste gibt in der Bevölkerung und wenn man diese in der Politik nicht rechtzeitig aufnimmt, ist man später gezwungen, radikale Lösungen umzusetzen.
Schließlich könne es nicht sein, ergänzt Hannes Germann von der SVP, dass diese Frage jeder Kanton für sich selber regle, nach dem Motto:
St. Gallen Burka weg, Thurgau dann vielleicht Burka auf, Zürich wieder Burka weg. Also stellen Sie sich das einmal vor.
Doch mit diesen Bedenken sind die Befürworter des Verhüllungsverbots im Ständerat in der Minderheit. Mit 26 gegen 9 Stimmen bei 4 Enthaltungen spricht sich die Kleine Kammer in aller Deutlichkeit gegen die Forderung aus. FDP-Vertreter Andrea Caroni begründet:
Unwohlsein beim Anblick einer anderen Person ist für mich in einer freiheitlichen Gesellschaft noch keine Legitimation für staatliche Verbote.
Und der Tessiner Fabio Bate von der FDP zeigt sich irritiert, dass sich ausgerechnet Vertreter der SVP für den Schutz der Frau einsetzen würden, nachdem sie es in den letzten Jahren doch immer wieder verpasst hätten, sich für die Anliegen der Frauen einzusetzen.
Ich glaube, dass die Frauen einfach respektiert und nicht instrumentalisiert werden müssen.
Dies ist denn auch das Hauptargument für SP-Ständerätin Anita Fetz, sich gegen das Verschleierungsverbot auszusprechen, obschon sie eigentlich dezidiert gegen Verschleierung sei. Hier gehe es um nichts anderes als um Symbolpolitik und die dümmliche Bewirtschaftung von Problemen, sagt Fetz, die sich bewusst ist, dass die Frage früher oder später doch noch aufs Tapet kommt. Denn SVP-Nationalrat Walter Wobmann und sein Iggerkinger Komitee sammeln zurzeit Unterschriften für eine Volksinitiative, die das Verhüllungsverbot in der Bundesverfassung verankern will. 70'000 seien bereits zusammen, erklärt Wobmann. Anita Fetz zeigt sich unbeeindruckt.
Wenn die Bevölkerung dann dereinst die Volksinitiative annimmt, davon gehe ich aus, na ja, dann sage ich so what?
Mit dem Nein des Ständerats ist das Verhüllungsverbot jetzt aber erst einmal vom Tisch, obschon sich der Nationalrat davor knapp für das Anliegen ausgesprochen hat.
Rendezvous 12.44 Uhr. Wir geben Gas im Elektrosportwagen. Wie Sounddesigner Elektroautos zum Tönen bringen. Schwerpunkt zum Genfer Autosalon. Dann Sarah und Bruno erfinden sich neu, weil sie sich neu erfinden müssen. Bericht aus dem italienischen Mittelstand, der immer ärmer wird. Und jetzt gleich Post, Pakete und Probleme. Wenn die Schweizerische Post in ihrer Mitteilung von einem insgesamt guten Resultat in einem zunehmend schwierigen Umfeld schreibt, dann lohnt es sich, das Resultat und das Umfeld genauer anzuschauen und sich zu fragen, was meint die Post damit? Das machen wir jetzt mit SRF-Wirtschaftsredaktorin Dönis Schmutz bei mir im Studio. Eine gute halbe Milliarde Franken Gewinn machte die Post 2016. Dönis Schmutz, ist das jetzt viel oder wenig Geld?
Es kommt auf die Betrachtungsweise an. Noch vor 5 Jahren machte die Post fast 800 Millionen Franken Gewinn, also rund 1,5-mal so viel. Von dem her könnte man sagen, es ist wenig. Allerdings, das Umfeld hat sich stark verändert. Die Post ist noch stärker unter Druck wegen der zunehmenden Konkurrenz, auch international. Von dem her ist es immer noch ein solides Ergebnis.
Der Kommunikationsbereich der Post habe es schwer, heißt es. Ist das darum, weil wir einfach weniger Briefe verschicken?
Ja, vor allem deswegen, weil das Hauptgeschäft die Briefe zurückgehen. Letztes Jahr war der Rückgang ungefähr doppelt so groß wie noch vor einem Jahr. Aber zum Kommunikationsmarkt gehören auch die Poststellen und der Verkauf. Und während die Briefe immer noch ein positives Ergebnis abwerfen, gibt es bei den Poststellen schon länger Verluste, weil immer weniger Leute überhaupt noch auf eine Poststelle gehen.
Aber bei den Paketen läuft's gut für die Post.
Ja, die Post kann tatsächlich immer mehr Pakete verschicken. Letztes Jahr waren es mehr als 120 Millionen Pakete, ein neuer Rekord. Doch das reicht eben nicht, um den Wegfall bei der Briefpost zu kompensieren. Und dazu kommt, das Paketgeschäft selber ist auch unter Druck. Die Schweizerische Post ist da einem starken internationalen Wettbewerb ausgesetzt. Es gibt immer mehr ausländische Anbieter, auch branchenfremde, zum Beispiel Amazon, die Pakete verteilen wollen. Die Margen der Post sinken, es bleibt also weniger in der Kasse.
Also Pakete, Briefe, das ist ja das Kerngeschäft der Post. Und wir haben das gehört, das verändert sich fundamental. Wie sieht denn die Post der Zukunft aus?
Ja, die Entwicklung wird sicher weitergehen. Die Post wird immer mehr Pakete verteilen, dafür weniger Briefe. Es wird deutlich weniger Poststellen geben, dafür mehr Agenturen, zum Beispiel in einem Dorfladen. Bis 2020 will die Post nur noch 800 bis 900 Poststellen. Heute sind es mehr als 1300. Außerdem wird es weniger Mitarbeiter brauchen. Letztes Jahr alleine wurden 600 Stellen abgebaut. Weitere sollen folgen bei den Poststellen, bei der Postfinanz, im Bereich Finanzen, Personal und Kommunikation. Dafür werden neue Stellen geschaffen in neuen Bereichen, die die Post ausbauen will, dem digitalen Bereich, zum Beispiel beim E-Voting oder dem Dokumentenmanagement für Geschäftskunden. Aber das sind alles sehr kleine Bereiche, haben nur wenig Umsatz und das kann die Rückgänge beim Kerngeschäft bei weitem nicht kompensieren. Also die Post wird noch länger unter Druck bleiben.
Da tut sich also einiges bei der Post. Vielen Dank, Dennis Schmutz. Und dann haben wir da auch noch ein paar Fragen an die Postchefin und die stellen wir ihr im Tagesgespräch um 1. Etwas träumen, etwas schwärmen, das tun ab heute wieder die tausenden Besucherinnen und vor allem Besucher des Genfer Autosalons. 180 Aussteller präsentieren dort ihre Modelle der Zukunft. Doch der Blick in die Zukunft ist dieses Jahr noch immer vor allem ein Blick in die Vergangenheit, wenn es um den Antrieb der Autos geht. Wirtschaftsredaktor Matthias Heim.
In aufwendigen Präsentationen werden die neuesten Fahrzeuge ins Scheinwerferlicht gerückt. So wie hier bei einem deutschen Autokonzern.
Imagine performance blended with stunning beauty.
Leistung, viel PS fällt auch dieses Jahr nicht. Die Pferdestärken liefen aber nach wie vor die Diesel- und Benzinmotoren. Nur eines von 10 ausgestellten Modellen verfügt über einen alternativen Antrieb wie den Elektromotor. Wie passt das zur vielbeschworenen elektrischen Zukunft der Automobilbranche? Salondirektor André Hefti.
Das sind Emotionen. Autos sind Emotionen. Man hat viele sportliche Autos da. Man hat auch umweltfreundliche Autos da.
Und ja, auch umweltschonende Fahrzeuge werden durchaus publikumswirksam in Szene gesetzt. Das zeigt das Beispiel Audi. Modelle mit Verbrennungsmotor sind ganz klar in der Mehrzahl. Eine kleine Minderheit ist allerdings mit einem Elektromotor, Brennstoffzellen oder neu auch synthetischem Kraftstoff ausgerüstet. Audi-Chef Rupert Stadler.
Ja, weil wir der Überzeugung sind, dass ein reines elektrisches Auto eben noch keinen 100% Marktanteil erzielen wird, sondern der Kunde wird sich mit diesen neuen Technologien sukzessive identifizieren müssen. Dass die jetzt heute noch keine Einbaurate haben von 80%, ja, ich sag mal, das liegt eher am Kunden und nicht am Angebot.
Die Autobauer delegieren die Verantwortung also an den Kunden. Ähnlich tönt es übrigens auch bei den anderen Autokonzernen in Genf. Sind die wenigen Modelle mit einem alternativen Antrieb also nicht mehr als der grüne Deckmantel für die Autoindustrie? Nein, sagt Rupert Stadler.
Na, überhaupt nicht. Wenn wir haben ja innerhalb Europas vereinbart, dass wir die CO2-Grenzwerte, die für 2020 gesetzt sind, mit einem durchschnittlichen Flottenverbrauch von, sagen wir, knapp unter 100 Gramm CO2, dass wir die erfüllen. Und um diese zu erfüllen, brauchen wir unterschiedlichste Angebotsstrukturen.
Damit meint der Audi-Chef seine verschiedenen Varianten von alternativen Antrieben. Einige hundert Meter weiter steht ein unscheinbarer Stand, eingeklemmt zwischen Maserati, Ford und Alfa Romeo. Es ist der Stand von E-Mobile. Der Verband setzt sich für Autos ohne Verbrennungsmotor ein. Auf die Frage, wieso umweltschonendere Fahrzeuge nach wie vor kaum gekauft werden, sagt Philipp Walser, Leiter des Verbandes.
Ich denke sicher, dass für viele Leute noch die Angst vor dem Stehenbleiben da ist.
Eine Angst, die allerdings unbegründet sei.
Ich glaube, jetzt können wir auch dieses Jahr Fahrzeuge zeigen, die sie nicht um die 100 oder 150 Kilometer, sondern 200, 300, 400 Kilometer und drüber. Und ich denke, das sollte es eigentlich möglich sein, die Masse abzuholen.
Zumal die meisten Autofahrerinnen und Autofahrer nicht mehr als 40 Kilometer pro Tag unterwegs sind. Zum oft gehörten Argument, dass es für Elektroautos nicht genügend Ladestationen gäbe, meint Philipp Walser.
Beim Elektrofahrzeug, man lädt eigentlich wie das Handy am meisten zu Hause. Man verlagert also die öffentliche Tankstelle zu sich nach Hause. Und von dem her ist es gar nicht so wichtig, dass das Netz genauso flächendeckend ist wie die Benzin- oder Dieseltankstellen.
Kommt hinzu, dass das Netz der Ladestationen in den vergangenen Jahren in der Schweiz stark ausgebaut wurde, auf inzwischen über 1600 öffentliche Ladestationen. Zurückhaltung bei den Kunden, Autokonzerne, die nur mit angezogener Handbremse neue Modelle mit alternativen Antrieben präsentieren. Die Zukunft ohne Verbrennungsmotor scheint also noch weit weg zu sein. Nicht so bei Tesla. Das kalifornische Unternehmen setzt, höchst erfolgreich, ausschließlich auf den Elektromotor. Doch ausgerechnet Tesla ist dieses Jahr nicht am Salon präsent, anders als noch in früheren Jahren. Salondirektor André Hefti kann damit gut leben.
Sie sagen, wir gehen zum Teil an Autoausstellungen, dann gehen wir wieder nicht. Sie sind jetzt nicht der traditionelle Autohersteller, der an jeder Messe vertreten ist.
Auch wenn Tesla fehlt, Präsenz markiert das Unternehmen sehr wohl. Keck, provozierend oder kühn, je nach Sichtweise, hat das Unternehmen in der Bahnhofshalle direkt beim Messegelände einen eigenen Stand aufgebaut. Dort, wo in den kommenden Tagen Zehntausende von Besuchern durchströmen. Die Zukunft der Automobilbranche steht also dieses Jahr vor den Toren des Salons.
Matthias Heim. Ein Elektroauto auf der Straße erzeugt lediglich Pneu- und Windgeräusche und sonst nichts. Für Fußgänger und Velofahrer ist das gefährlich. Also, wie sollen Elektroautos tönen, damit sie hörbar sind? Wie in einem Science-Fiction-Film? IT-Redaktor Jörg Tscheren mit einem Bericht über Sounddesigner und deren Soundtüfteleien.
So könnten die Elektroautos der Zukunft tönen. Oder vielleicht so. Das glaubt jedenfalls Ercan Altinsoy. Er ist Professor für Akustik an der Technischen Universität in Dresden und arbeitet mit verschiedenen Autobauern zusammen. Noch seien die Hersteller bei der Klanggestaltung eher konservativ und würden sich an Altbekanntem orientieren.
Was ich sehr, sehr oft sehe, wenn man irgendwie keine einfache Lösung gefunden hat, öfters geht man zurück und nimmt man ein konventionelles Geräusch vom Verbrennungsmotor.
Zum Beispiel bei Tesla. Dem Hersteller von Elektroautos der Oberklasse. Dank elektronischer Hilfe können bei Tesla Elektromotoren wie die Achtzylindermotoren eines klassischen Sportwagens klingen. Wo das eigentliche Geräusch des Tesla-Motors doch viel sanfter wäre. 5 bis 10 Jahre noch, schätzt Ercan Altinsoy, würden die Hersteller von Elektroautos auf klassische Motorengeräusche setzen. Dann aber
wird diese Schwelle erreicht, dass man moderne Geräusche gestaltet und sehr deutlich sich unterscheidet.
Und ein Elektroauto dann zum Beispiel eben wie ein Raumschiff klingt. Sounddesigner, sagt Altinsoy, nutzten gerne Tonbeispiele aus alten Science-Fiction-Filmen wie Star Wars, die damals für Zukunft standen. Weil die leisen Elektromotoren quasi ein unbeschriebenes Blatt sind, hätten die Designer bei der Soundgestaltung eigentlich ungekannte Freiheiten. Doch von Behördenseiten gibt es Vorschriften. Bei Fahrten Musik statt Motorengeräusche abzuspielen ist nicht erlaubt. Und auch Tiergeräusche zum Beispiel sind verboten. Und die Wünsche der Autobauer selbst schränken die Möglichkeiten weiter ein. Denn um Kunden an eine Marke zu binden, spielen Faktoren wie der Klang eine große Rolle. Außerdem wollen die Hersteller auch ihre eigenen Modelle unterscheidbar halten. Der Motor eines Elektroautos der Oberklasse soll deshalb anders klingen als der eines Kleinwagens. Und trotzdem, viel mehr als bei klassischen Motoren, wo Sounddesigner schon lange den Klang mitbestimmen, tun sich bei den Elektroautos ungeahnte Möglichkeiten auf. Und die Designer lassen sich von musikalischen Vorbildern inspirieren. Noch einmal Ercan Altinsoy.
Weil in der Musik weiß man sehr, sehr gut, wie man Emotionen erzeugen kann. Und gleiche Aspekte versuchen wir inzwischen für Fahrzeuge implementieren.
Darum klingen die Elektroautos der Zukunft dann doch eher so. Statt so.
Tönt nicht schlecht. Rendezvous 5 vor 1. Das Leben in Italien ist nach der Krise nicht mehr dasselbe wie vor der Krise. Das zeigt die Geschichte von Sarah und Bruno. Bei dem jungen Paar stimmt auf den ersten Blick alles. Doch Franco Battel hat genauer hingeschaut. Willkommen im italienischen Mittelstand.
Sarah und Bruno wohnen mitten in Rom, nahe beim Vatikan, in einem mittelständischen Quartier. Ihre Wohnung hat 2 Zimmer, Küche, Bad, Balkon. Klein, aber doch passend für das Paar, das vor ein paar Monaten geheiratet hat.
Siamo sposati da pochi mesi, freschi. Freschi, come si soll dire.
Es ist noch alles frisch, sagt Bruno. Und frisch sind auch die Erinnerungen an die Flitterwochen auf Kuba. Unter Palmen, wie beide gern erzählen. Doch jetzt ist wieder Alltag, sie arbeiten. Allerdings nicht dasselbe wie vor der Krise. Sie haben beide ihren Job verloren. Sarah nach 11 Jahren ihre Stelle als Sekretärin einer Anwaltskanzlei.
Ci ho lavorato per 11 anni fino all'anno scorso, dove anche lì la crisi ha avuto la sua.
Die Krise kam vor einem Jahr. Sie halbierten mir den Lohn, wollten aber, dass ich wie bisher voll arbeite, 8 Stunden an 5 Tagen. Unter diesen Umständen zog es Sarah vor, zu kündigen. Sie erzählt es ohne zu schimpfen, zurückhaltend. Trotzdem, man merkte ihr die Enttäuschung an. Auch Bruno hatte Pech. Er besaß in einem Römer Außenquartier ein Restaurant und musste es verkaufen.
La crisi ha cominciato a far sì che le persone uscissero meno o uscissero comunque sia limitatamente al fine settimana.
Die Krise führt dazu, dass die Leute viel weniger ausgehen, höchstens noch am Wochenende. Selbst ein Glas Bier, einen Teller Spaghetti können sich viele nicht mehr leisten. Die Kunden blieben aus. Wir mussten uns neu erfinden, sagt Bruno. Die Lösung hieß, wie so oft in Rom, Tourismus. Die jungen Eheleute mieteten 2 Wohnungen, richteten dort Gästezimmer ein und vermieten die nun an Touristen weiter. Hier, nah beim Vatikan, rentiere das.
Va molto bene, perché comunque il turismo non manca.
Es läuft sehr gut. In Rom ist der Tourismus ein sicherer Wert. Denn die Ausländer, Deutsche, Chinesen, US-Amerikaner, Schweizer, spüren die Krise kaum. Sie konsumieren wie früher. Bruno, der Wirt, und Sarah, die Anwaltssekretärin, schauen heute dafür, dass ihre Gäste aus aller Welt am Morgen einen Cappuccino und ein Cornetto serviert bekommen. Nicht das, was sie sich einmal vorgestellt hatten, aber eine Arbeit, die zum Leben reicht. Allerdings nicht hier. In diesem zentralen Römer Stadtquartier wären für sie die Mieten viel zu hoch. Sie können nur hier leben, weil Sarahs Eltern ihnen diese Wohnung gratis zur Verfügung stellen. Keiner ihrer Freunde und Kollegen könnte ohne die Hilfe der Eltern leben.
Hanno bene o male tutti quanti un aiuto da parte dei genitori.
Viele unserer Kollegen haben einen Monatslohn von nur 1.000 oder 1.200 Euro, sagt Sarah. Die brauchen sogar für den Lebensunterhalt, für Kleider oder fürs Essen die Unterstützung der Eltern. Bisher ging es jeder neuen Generation besser als der alten, aber das sei vorbei.
Quindi c'è un'inversione di tendenza da come è stato sempre grosso modo dal dopoguerra in poi, che ogni generazione è andata sempre a star meglio di quella precedente. Ad oggi.
Wir sind die erste Nachkriegsgeneration, der es schlechter geht. Keiner von den beiden glaubt, dass die Krise bald vorüber ist.
Quello che è rimasto è tanta paura, tanto pensare sempre alla crisi nella mente delle persone. Questo frena molto.
Es ist viel Angst geblieben. Das lähmt unsere Generation, sagt der 30-Jährige. Wir haben zwar geheiratet, aber ob wir Kinder haben werden, das wissen wir nicht. Und Sarah wechselt bei diesem Thema von der ersten in die neutrale dritte Person, vom Ich zum Sie. Sie können keine Familie gründen. Sarah meint damit ihre Generation, die 20- und 30-Jährigen. Für sie selber ist die Rechnung einfach. Ihre Zweizimmerwohnung ist zu klein für ein Kind. Eine größere können sie sich im Stadtzentrum nicht leisten. Das heißt, kinderlos im Zentrum oder mit Kindern draußen in der Vorstadt. Ein schwerer Entscheid für die beiden, die sich vorerst Zeus, einen Hund, zugelegt haben.
Punkt 1. Gleich im ersten und vierten die Postchefin und ihre Baustellen. Tagesgespräch nach Daniel Hofer.
Der türkische Außenminister Çavuşoğlu darf am Sonntag nicht in einem Hotel beim Zürcher Flughafen auftreten. Das Hotel hat den Auftritt wegen fehlender Sicherheitsgarantien abgesagt. Der Ständerat ist gegen ein nationales Burka-Verbot. Er hat eine parlamentarische Initiative von SVP-Nationalrat Walter Wobmann abgelehnt. Es sei Aufgabe der Kantone, ein allfälliges Verbot zu verfügen, sagt etwa SP-Ständerätin Anita Fetz. Der Genfer Automobilsalon ist von Bundesrat Schneider-Ammann eröffnet worden. 180 Automobilhersteller zeigen in den nächsten 10 Tagen ihre Neuheiten. Erwartet werden rund 700.000 Besucherinnen und Besucher.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.